Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Es war nicht nur für Sie eine Überraschung. Auch viele politische Beobachter in Berlin hatten Sie nicht auf dem Zettel für die Nachfolge. Aber seit heute steht fest, Christine Lambrecht ist seit 21 Jahren Mitglied des Bundestages, wird die neue Bundesjustizministerin. Denn die bisherige Amtsinhaberin Katharina Barley wechselt Anfang Juli ja ins Europaparlament. Nun weiß auch Lambrecht selbst, dass sie zunächst nicht die Wunschkandidatin war, aber sie verspricht, sofort mit der Arbeit loszulegen. Für sie ist das Amt ein echtes Geschenk.
Eine Geburtstagsüberraschung der besonderen Art. Per Anruf gratulierte früh am Morgen die SPD-Übergangsvorsitzende Malu Dreyer Christine Lambrecht und überraschte sie mit der Entscheidung der Parteispitze, ihr das Amt der Justizministerin anzuvertrauen.
Ich muss sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordnete, aber das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment.
Die studierte Juristin kam 1998 als hessische Bundestagsabgeordnete nach Berlin. Ihre ersten politischen Schritte hatte sie in der Anti-Atomkraft-Bewegung gemacht, geprägt durch die Nähe ihrer Heimat zum Atomkraftwerk Biblis. Lambrecht durchlief die klassische Politikkarriere. Sie war unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Mitglied im Rechtsausschuss und zuletzt als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, wo sie auch Vizekanzler Scholz vertrat.
Es gibt praktisch kein rechtspolitisches Feld, in dem sie sich nicht auskennt. Deswegen bin ich sicher, dass wir mit Christine Lambrecht eine hervorragende Justiz- und Verbraucherschutzministerin bekommen.
Die Ablösung war nötig geworden, da Amtsvorgängerin Katharina Barley im Juli ins EU-Parlament wechselt. Die Nachfolgefrage hat die SPD wochenlang beschäftigt. Dennoch gilt Lambrecht vielen nicht als Wunschlösung. Doch in der Stunde der Not steht sie ihrer Partei zur Verfügung. In der SPD wird Lambrecht dem linken Parteiflügel zugerechnet. Mit Blick auf den Mordfall Lübcke positionierte sie sich klar und deutlich gegen Rechtsextremismus und forderte,
dass rechter Terror nie wieder zu Angst führen darf. Und das ist Teil unserer Staatsräson. Und deswegen muss die Antwort des Rechtsstaates auch ganz deutlich sein. Wir akzeptieren keine Rechtsextremen in unserer Mitte. Und wir lassen nicht zu, dass die Rolle des Rechtsstaates in Zweifel gezogen wird.
Viel Zeit zum Feiern bleibt Lambrecht nicht. Schon in der kommenden Woche soll die neue Justizministerin vereidigt werden. Zwei ihrer erklärten Ziele: beschleunigte Strafprozesse und der bessere Schutz von Kindern im Internet.
Hinter jeder Zahl stecken Leben, Schicksale von Menschen, die alles zurücklassen, die ihr Land verlassen müssen. Und viele von ihnen flüchten in eine völlig ungewisse Zukunft. Mehr als 70 Millionen Menschen waren vergangenes Jahr auf der Flucht. So viele wie noch nie seit Beginn der Zählungen 1950. Und wohin zieht es diese Männer, Frauen, Kinder? Die ärmsten Länder nehmen ein Drittel auf. Reiche Länder wie wir nur weniger als ein Fünftel. Die große Mehrheit der Flüchtlinge kommt aus Regionen, in denen die Kriege und Konflikte schon jahrelang andauern.
Der Krieg in ihrem Land dauert nun schon 8 Jahre. Immer noch verlassen Syrer ihre Heimat, wie diese Familien, die hier im Februar im Osten des Landes vor dem IS flohen. Menschen aus Syrien stellen weiterhin die größte Gruppe von Flüchtlingen auf der Welt. Wir schaffen einfach keinen Frieden. Wir lösen weder Konflikte noch Krisen, die die Menschen von zu Hause wegtreiben. Und wenn man die nicht löst, können die Leute nicht einfach zurückkehren in ihre Länder, in ihre Städte, in ihre Gemeinschaften. Und das ist es ja, was die meisten von ihnen wollen. Vor allem vor Kriegen und Unruhen fliehen sie, außerdem vor Wetterextremen, Armut und Epidemien. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, aus Afghanistan und dem Südsudan. Dabei suchen sie vor allem in Ländern nahe ihrer Heimat Zuflucht, die meisten in der Türkei, Pakistan und Uganda. Deutschland ist auf dieser Liste auf Platz 5. Es ist das Land Europas, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt. An den neuen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerkes gibt es aber auch Kritik. So seien nicht alle Menschen, die in der Statistik auftauchen, auch auf der Flucht, etwa die Palästinenser. Die angegebenen Zahlen seien also zu hoch. Trotzdem sei die Lage sehr ernst.
Wir sollten uns auf keinen Fall entspannen. Wir haben katastrophale Situationen, etwa im Jemen, rund um Venezuela, wo Hunderttausende geflohen sind, immer noch rund um Syrien, die größte Katastrophe mit Flüchtlingen in der Welt. Aber was wir bräuchten, wären andere Zahlen, nämlich die Zahlen, die uns genau zeigen, wo Flüchtlinge in Not sind.
Lob gab es heute vom UN-Flüchtlingshilfswerk für die Bereitschaft Deutschlands, Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig forderte es mehr Solidarität von ganz Europa. Das sind große Flüchtlingszahlen, dramatische Zahlen, aber die Welt hat 7 Milliarden Menschen. Da müssen wir doch mit 70 Millionen Flüchtlingen umgehen können. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen weiter steigen werden.
Er wollte im saudischen Konsulat in Istanbul vergangenen Oktober nur Papiere abholen, der Journalist Khashoggi. Aber dann tauchte er nie wieder auf und kurze Zeit später war klar, er wurde ermordet. Und schnell fiel der Verdacht auf Saudi-Arabien. Khashoggi hat sich in seinem Land immer wieder kritisch geäußert, ging dann 2017 ins Exil in die USA. International löste der Mord Empörung aus. Mehrere Länder verhängten Sanktionen gegen Saudi-Arabien. Und schon früh wurde über eine Mitverantwortung des saudischen Kronprinzen Bin Salman spekuliert. Jetzt hat eine UN-Menschenrechtsexpertin nach eigenen Worten glaubhafte Hinweise für dessen persönliche Verantwortung gefunden.
Es sind die letzten Bilder von Jamal Khashoggi. Er betritt das saudische Konsulat in Istanbul Anfang Oktober vergangenen Jahres, will Papiere für seine Hochzeit abholen. Dort verschwindet Khashoggi spurlos. Erst Wochen später und auf Druck der internationalen Gemeinschaft gibt die saudische Führung zu, dass er von einem Spezialkommando getötet wurde. Nach einem UN-Untersuchungsbericht gibt es Hinweise, dass der saudische Kronprinz in den Mordfall involviert ist. Personen, die direkt in den Mordfall verwickelt waren, berichteten ihm, es gibt eine direkte Berichtslinie, die näher untersucht werden muss. Jamal Khashoggi hatte zahlreiche kritische Artikel über das saudische Königshaus geschrieben, unter anderem für die Washington Post. War er dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ein Dorn im Auge? Ich möchte betonen, dass Saudi-Arabien für diese Exekution verantwortlich ist. Und bislang hat Saudi-Arabien seine Verantwortung für die Ermordung noch nicht übernommen. Die UN-Sonderberichterstatterin kritisiert hier bei ihren Untersuchungen in der Türkei, dass Saudi-Arabien Beweismittel beseitigt und türkische Ermittler behindert habe. Saudi-Arabien weist den UN-Bericht zurück. Es seien doch Verdächtige verhaftet worden. Aber, so die Kritik von Kalamar, der Prozess finde hinter verschlossenen Türen statt. Das Verbrechen an Khashoggi dürfe nicht ohne Folgen für das Königreich bleiben. Es ist klar, dass Khashoggis Mord nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat. Er spiegelt Muster von Gewalttaten innerhalb Saudi-Arabiens wider und ein Klima von Straflosigkeit. Das führt dazu, dass die Führung glaubt, sie könnte einen brutalen Mord begehen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Die UN-Sonderberichterstatterin fordert weitere Untersuchungen und Sanktionen gegen den saudischen Kronprinzen.
Es ist wirklich ein Dauerdrama. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen fehlen die Fachkräfte. Und das in einem Land, in dem die Menschen immer älter werden. Sie fehlen auch, weil der Pflegeberuf oft unattraktiv ist. Schlechte Arbeitsbedingungen, miese Löhne. Die Bundesregierung versucht schon länger dagegen anzugehen. Vergangenes Jahr mit einem Sofortprogramm. 13.000 neue Stellen sieht das vor. Die können aber wiederum nicht besetzt werden. Auch deshalb will man jetzt bei der Bezahlung nachbessern. Das Kabinett hat dazu heute ein Gesetz auf den Weg gebracht. Und das findet nicht nur Zustimmung.
Altenpfleger verzweifelt gesucht. Ihre Verantwortung ist hoch, aber ihr Durchschnittsmonatseinkommen liegt mit rund 2.500 Euro brutto fast 15% unter dem von Krankenpflegern. Und private Pflegeunternehmen zahlen oft weniger als öffentliche. Jetzt möchte der Bund Pflegeberufe durch höhere Löhne attraktiver machen.
Da, wo Tarifverträge sind, sind in der Regel Löhne und Gehaltsbedingungen besser. Und das wollen wir auch für die Altenpflege erreichen. Das ist jetzt Aufgabe der Sozialpartner, das zu verhandeln.
Das Kabinett will, dass Branchenarbeitgeber und Gewerkschaften einen Tarifvertrag aushandeln. Den möchte der Arbeitsminister für allgemein verbindlich erklären. Um allgemein höhere Löhne in einer Branche durchzusetzen, in der umfassende Tarifverträge fehlen. Nicht wenige Arbeitgeber sprechen von einem Eingriff in die Tarifautonomie.
Wer macht in Deutschland Tarifverträge? Ist das Sache des Staates und des Bundesministers des Arbeiten, das zu regeln? Ich glaube eher nicht.
Dazu meint die Union:
Ich glaube, dass die kommenden Wochen und Monate zu einer Klärung führen werden. Ein Verband ist auf jeden Fall bereit, einen Tarifvertrag zu verhandeln.
Hinter diesem erwähnten Verband stehen viele gewerkschaftsfreundliche Pflegeanbieter wie die Arbeiterwohlfahrt. Sollten sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht auf einen Tarifvertrag einigen, will der Arbeitsminister höhere Mindestlöhne verfügen. Höhere Löhne bedeuten steigende Kosten für Pflegeunternehmen. Die Bundesregierung will nicht, dass die Pflegebedürftigen diese Mehrkosten übernehmen. Das soll die Pflegeversicherung tun. Deshalb könnten auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Ende höhere Beiträge zur Pflegeversicherung zukommen.
Sie gilt als die älteste Hochschule Europas, 900 Jahre alt, die Universität von Bologna. Lange Zeit in diesem Palazzo untergebracht, heute beherbergt er die Stadtbibliothek. Ja, ein historischer Ort und wohl deshalb wurde hier vor genau 20 Jahren eine große Reform der Hochschulen von den Bildungsministern Europas verabschiedet. Der berühmte Bologna-Prozess. Damals, Ende der 90er, wollte man Europas Universitäten bei den Abschlüssen vereinheitlichen. In Deutschland, so die Kritik, studierten viele viel zu lange und waren dann eben für die Wirtschaft zu alt. Mit dem Bachelor und Master sollte das anders werden. Was ist draus geworden? Klappt das mit dem schnellen Abschluss, mit dem frühen Einstieg in den Beruf? Eindrücke aus Hamburg.
Anni und Antonia, beide aus Hamburg, beide im Bachelor und beide gestresst. In 6 Semestern fertig studieren, für sie fast unmöglich.
Das ist vielleicht eine Spezialität von der Chemie, ich weiß es nicht, oder von naturwissenschaftlichen Fächern. Aber oft werden die Leute da mit sehr viel Druck durchgepresst oder pressen sich da durch und versuchen das irgendwie in Regelstudienzeit zu machen, weil es ja oft auch verlangt wird.
Wenn man halt nebenbei noch arbeiten möchte oder ähnliches, dann ist es halt wirklich schwierig, sich das Ganze halt in der Regelstudienzeit zu schaffen. Und dadurch ist es bei mir halt einfach, hat sich das jetzt über längere Zeit einfach gezogen.
Anni ist 22 und studiert Geografie im 8. Semester. Eigentlich müsste sie schon seit einem Jahr fertig sein. Das war eines der Ziele der Bologna-Reform, Absolventen so jung wie möglich. In Deutschland gibt es mehr als 2,8 Millionen Studierende, mehr als die Hälfte davon im Bachelor. Deren durchschnittliche Studienzeit 7,5 Semester statt der geforderten 6. Das tatsächliche Durchschnittsalter der Bachelor-Absolventen 25 statt wie gewünscht 21. Anlass zur Kritik. Professor Lenzen ist Präsident der Uni Hamburg und Autor des Buchs Bildung statt Bologna. Für ihn ist die Umstellung auf Bachelor aus mehreren Gründen gescheitert.
Erstens, das Studium ist zu kurz, es ist zu verschult. Es gibt nur die Chance für die Hälfte der Studierenden überhaupt einen Masterabschluss zu machen. Es ist der Versuch, das Studium zu einer reinen Berufsausbildung verkommen zu lassen und darauf zu verzichten, aus jungen Menschen gebildete Persönlichkeiten zu machen.
Anders sehen das deutsche Unternehmen, die mit Bachelor-Absolventen zusammenarbeiten. Nach Krömitz
kommen. Durch den erhöhten Praxisanteil, die gestiegene Internationalität, sind die Studenten fast immer besser ausgebildet.
Die sind jung, die sind frisch, die haben Lust anzupacken. Manchmal fehlt es an der Berufserfahrung, was normal ist, wenn man 20 ist. Aber wenn die richtige Einstellung haben, lernen die schnell und entwickeln sich entsprechend weiter.
Anni und Antonia haben die richtige Einstellung, finden sie. Trotzdem legt ihnen das Bologna-System aus ihrer Sicht Steine in den Weg, etwa beim Thema Auslandserfahrung. Obwohl doch gerade die durch die europäische Bildungsreform möglich sein sollte.
Ich würde gerne ein Auslandssemester machen, aber ich sehe, dass das oft nicht so einfach ist. Man muss sich vorher sehr gut informieren, was für Sachen man sich anrechnen lassen kann, was für Kurse die Uni anbietet, dass es letztendlich auch mit dem Bachelor hier vor Ort passt.
Man kämpft wirklich um jeden einzelnen Point, um sich das alles anrechnen zu lassen, was man ein halbes Jahr woanders studiert hat.
Credit Points, auch ein Teil von Bologna. Punkte, die man sammeln muss, um seinen Abschluss zu bekommen. Vergeben werden sie etwa für bestandene Klausuren, Referate, Hausarbeiten. Dabei nichts zu übersehen, ein hoher bürokratischer Aufwand, der ebenfalls Zeit kostet. Anni und Antonia haben sich vorgenommen, selbst Druck rauszunehmen und sich so viel Zeit zu lassen, wie sie brauchen.
Der YouTuber Rezo hat viele das Fürchten gelehrt. Quasi aus dem Nichts hat er die Politik und auch die Medien aufgemischt. Ein Meinungsmacher oder im YouTube-Deutsch ein Influencer. So hätte man Jesus damals wohl auch genannt, seine Jünger, seine Follower. Für viele sind diese Begriffe Neuland. Was ist da los im Netz? Das bewegt auch die Teilnehmer des Kirchentags, der seit heute in Dortmund stattfindet. Die Kirche hat längst erkannt, es genügt nicht mehr nur sonntags in der Kirche zu predigen, denn dort sitzt nicht der Nachwuchs. Der tummelt sich im Netz.
Hallihallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Jana Highholder, 21, Studentin und christliche YouTuberin. Diesmal geht es um die Bedeutung von Wahrheit.
Diese Frage hat Pilatus schon Jesus gestellt, als er vor ihm vor Gericht stand.
Sie ist quasi Gottes Influencerin im Auftrag der evangelischen Kirche. Als Gesicht des YouTube-Kanals Jana glaubt.
Ich will Menschen dort begegnen, wo sie sind. Und wenn ich überlege, wo ist meine Generation, dann sind das die sozialen Medien. Und wir finden dort alles, alles Mögliche. Warum nicht den Glauben? Ich glaube, ich kenne die beste Botschaft der Welt. Das werde ich nicht für mich behalten.
Das tut sie wöchentlich mit neuen Clips. Gedreht wird aber nicht im eigenen Wohnzimmer, sondern professionell im Studio. Mal ist Jana allein, mal im gemeinsamen Talk, mal auch draußen auf der Straße.
Ich glaube, dass uns unser Auftrag ist, geht hin und mache zu Jüngern. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Auftrag. Und missionieren hat meiner Meinung nach nicht etwas von Überstülpen. Also ich gehe nicht in jedes Gespräch und sage, hi, ich bin Jana und Jesus liebt dich, auch wenn ich glaube, dass das wahr ist.
Produziert werden die Videos von Mediakraft, einer der wichtigsten YouTube-Produktionsfirmen Deutschlands. Dennoch, der Erfolg bislang mäßig, im Schnitt 5000 Aufrufe pro Video. Wir fragen junge Besucher des evangelischen Kirchentags, der heute in Dortmund beginnt.
Wünsche ich mir einen Mann sozusagen, der eine führende Position hat im Sinne von, hey, ich führe dich näher hin zum Kreuz.
Ich finde viele Ansichten, die dargestellt werden, auch relativ konservativ. Und also für mich passt es einfach dann nicht. Ich finde es komisch, diesen jungen Rahmen zu nehmen, aber trotzdem die alten Inhalte weiter zu transportieren, ohne da mal wieder an wirklich Modernes anzuknüpfen.
Also ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall auch gut, wenn sich die Kirche da auch in solche Richtungen öffnet und da auch vielleicht eine Interaktivität anbietet.
Viele junge Gläubige sagen, digital ja, aber nicht so. Zu konservativ, zu unmodern. Sie fragen sich, warum Jana?
Mir ist es sehr wichtig, dass Menschen mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen eine Heimat in dieser Kirche haben. Und diejenigen, die man so als politisch progressiv vielleicht bezeichnen würden, die können es gut gebrauchen, Impulse zu bekommen von Menschen, die eine lange Erfahrung mit Frömmigkeitspraxis haben. Und umgekehrt.
Ich lasse mich überprüfen und ich überprüfe mich selbst. Aber ich habe einen Anspruch zu sagen, das, was ich glaube, das, was ich bin, das hat genauso eine Daseinsberechtigung wie alles andere.
Jana macht weiter. Kritik bleibt. Vielleicht auch deshalb kriegt sie Kollegen. Die evangelische Kirche plant, weitere Gottesinfluencer einzusetzen, um alle Strömungen abzubilden.
Wir kommen zum Sport. Der erste Moment sei traurig gewesen, sagt Säbelfechter Max Hartung nach dem verpassten Titel. Aber dann konnte er sich doch freuen. Hartung unterlag im Halbfinale gegen den Russen Reschetnikow. Aber Bronze hat er sicher. Hartung hatte bei der Fecht-EM auf den dritten Titel in Folge gehofft. Jetzt schaut er nach vorne und will am Wochenende mit dem Team Gold holen. Und heute gab es weiteren Grund zur Freude bei den deutschen Frauen.
Bis zum dritten Wettkampftag mussten die deutschen Fechter warten bis zur ersten Medaille bei der Heimeuropameisterschaft. Dafür gab es dann auch gleich deren zwei, beide in Bronze. Sowohl für Alexandra Ndolo mit dem Degen der Frauen als auch Max Hartung im Säbelwettbewerb der Männer. Der Kölner war dabei als Titelverteidiger gestartet. Im Halbfinale gegen den Russen Venjamin Reschetnikow konnte Hartung lange mithalten. Eine echte Siegeschance gegen den späteren Europameister hatte er nicht. Wegen einer Fußverletzung konnte Max Hartung in den vergangenen beiden Wochen kaum trainieren. Entsprechend ist die Bronzemedaille ein großer Erfolg für ihn. Das gilt auch für Platz 3 von Alexandra Ndolo. Die Leverkusenerin, nur auf Rang 64 in der Weltrangliste notiert, zeigte ein starkes Turnier und scheiterte im Halbfinale wie Max Hartung erst an der neuen Titelträgerin. Das ist die Französin Coraline Vitalis.
So, und jetzt gibt's noch was zum Gruseln, zumindest für Menschen, die keine Raupen mögen. In Thüringen und Franken, wo es derzeit sehr warm und trocken ist, tummeln sich diese Tierchen massenhaft und fressen am liebsten frische Blätter. Raupennimmersatt macht den Menschen das Leben schwer.
Mit dem Staubsauger gegen Raupen.
Millionen von Schwammspinnern haben den fränkischen Ort Gunzenhausen besetzt. Durch warmes Wetter und Trockenheit haben sie sich rasant vermehrt. Zuerst hatten sie ein Waldgebiet kahl gefressen. Dann sind sie hungrig in die Nachbarsiedlung gezogen.
Die kommen bei der Nacht in deinen Kopf. Du bringst sie vom Kopf nicht mehr raus. Überall, wo du einen kleinen schwarzen Streifen siehst, denkst du, schon wieder einer.
Der Nachtfalter ist zwar nicht giftig, aber nervig. Und seine kleinen Brennhaare können juckende Pusteln hervorrufen. Auch in Gera in Thüringen gibt es eine Plage. Millionen von Raupen haben einen ganzen Ortsteil besetzt und die Gärten der Bewohner kahl gefressen.
Guck dich das mal an.
Der ist ja wirklich ratzekahl.
Ne?
Was war das mal?
Kirschbaum.
Nun soll der Schwammspinner auch hier abgesaugt werden. Möglich wäre auch eine chemische Behandlung. Dagegen haben sich aber sowohl Gera als auch Gunzenhausen entschieden. Das Argument, das Mittel würde der Umwelt schaden. In Zukunft könnten wir noch mehr Sauger gegen Schwammspinner brauchen, wenn es weiterhin so warm und trocken bleibt.
Und aus der Raupe wird dann irgendwann ein Falter, ein Schmetterling. Wir kommen zum Wetter. Und das hat in den nächsten Stunden echt was zu bieten. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht gibt's mancherorts unwetterartige Gewitter, die von Schleswig-Holstein bis nach Nordrhein-Westfalen am wahrscheinlichsten und auch am häufigsten sind. Der Tag beginnt im Osten zunächst freundlich, sonst gibt es meist mehr Wolken als Sonne und gebietsweise kräftige, zum Teil auch unwetterartige Schauer und Gewitter. Am Tag im Osten nochmal heiße 28 bis 30, sonst 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Freitag bis 17 Grad an der Oder, in den westlichen Mittelgebirgen nur noch einstellige Werte.
Und das war's von uns für heute vom Nachtmagazin. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.50 Uhr. Ihnen allen jetzt eine ruhige Nacht und einen schönen Donnerstag.